Ich freue mich, euch alle zu sehen an diesem wunderschönen dritten Adventssonntag. Ich will heute mit meinem Thema fortsetzen, mit dem ich begonnen habe am 1. November, die himmlische Goldmedaille gewinnen, Teil 2 sozusagen. Nun, wenige Minuten nach unserem leiblichen Tod werden wir alle kristallklar begreifen und erkennen, was das Wichtigste in unserem irdischen Leben war. Wir werden auch sehr klar verstehen und begreifen, was wir verpasst haben, was wir falsch gemacht haben und worauf es wirklich ankam. Und jeder Mensch wird sehr klar verstehen, was er hätte machen sollen, wovon er eigentlich wusste, immer geahnt hat, aber nie dazu gekommen ist. Jeder Mensch wird nach seinem Tod Gott begegnen. Gott in die Augen schauen. Menschen, die ohne Gott gelebt haben und ohne einen Retter in die Ewigkeit gehen, die werden vor dem Welttribunal Gottes erscheinen müssen und sie werden ihr Strafmaß für ihr Leben erhalten. Dieses Gericht vor dem großen weißen Thron, wie es uns im letzten Buch der Bibel beschrieben wird, wird auch das jüngste Gericht genannt. Nun, ein Christ wird vor diesem Gericht nicht erscheinen müssen. Denn wir gläubigen Menschen, wir setzen unsere Hoffnung auf Jesus Christus. Er hat unser Gericht getragen. Er ist für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben. Und das war kein Spiel. Er starb dort stellvertretend für uns. Deswegen müssen wir nicht am Gericht Gottes erscheinen. Die Gläubigen werden stattdessen vor dem Richterstuhl Christi stehen, darüber haben wir uns letztes Mal unterhalten, und ihr Leben wird von Jesus Christus persönlich bewertet werden. Unser Leben, mein Leben, dein Leben wird von Jesus bewertet werden und wir werden eine Note von ihm erhalten für unser Leben, das wir als Christen gelebt haben. Bei diesem Gericht geht es nicht mehr um die Frage, ist dieser Mensch gerettet oder nicht? Es geht auch nicht um eine Festlegung eines Strafmaßes. Nein, es geht lediglich um die Frage der himmlischen Belohnung. Nun, wir haben am 1. November darüber geredet und wir haben unter anderem gesagt, den Himmel kann man sich nicht verdienen. Wenn es um die Frage des Lohnes im Himmel geht, dann geht es um gute Werke, aber diese guten Werke sind nicht dafür da, dass wir uns den Himmel verdienen. Die himmlische Staatsbürgerschaft ist ein Geschenk Gottes an jeden Gläubigen. Jesus ist die Tür zum Himmel. Ich bin die Tür, hat er gesagt. Ich bin der Weg zum ewigen Leben. Nein, wir tun gute Werke nicht, um gerettet zu werden, sondern wir tun gute Werke, weil wir gerettet sind. Aus Liebe und aus Dankbarkeit für diese grenzenlose Gnade Gottes. Es kommt aber trotzdem auf die Gemeinde dieser Gerichtstag zu, ein Tag der Prüfung, an dem unser Lebenswerk als Christen beurteilt werden wird. Dieses Gericht wird auch der Richterstuhl Christi genannt, das Preisgericht oder auch das Lohngericht. Jesus selbst wird uns eine Note ausstellen, mir und dir ganz persönlich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass wir mit diesem Termin rechnen und so zu leben bemüht sind, dass wir natürlich eine gute Note erhalten an jenem Tag. Bei meiner letzten Predigt haben wir unter anderem uns die Frage gestellt, warum sind gute Werke denn trotzdem wichtig? Und wir haben gesagt, weil es unsere Bestimmung ist, Gutes zu tun. Gott hat das festgelegt. Er will, er wünscht es sich, dass wir Menschen sind, die Gutes tun. Zweitens, weil gute Werke ein Ausdruck der Liebe und der Dankbarkeit Gott gegenüber sind. Und drittens, weil jeder von uns Talente und Gaben von Gott für diesen Zweck erhalten hat. Werkzeuge an die Hand bekommen hat, um gute Werke tun zu können. Und natürlich auch, weil wir im Himmel dafür belohnt werden. Nun, wir haben uns auch die Frage gestellt, wie funktioniert das göttliche Belohnungssystem. Und wir haben gesagt, der Beweggrund ist für Gott ausschlaggebend. Das Motiv, aus dem ich handle oder nicht handle. Dann haben wir gesagt, dass die Qualität unserer Werke wichtiger ist für Gott als die Quantität der Werke. Wir haben auch gesagt, dass Gott jedes gute Werk belohnen wird. Auch das kleinste gute Werk ist nicht vergessen bei Gott. Und dann haben wir auch festgehalten, dass die Belohnungen unterschiedlich ausfallen werden. Das Thema Lohn im Himmel ist eigentlich für uns Christen ein überraschendes Thema. Und manchmal wissen wir nicht so recht, wie wir damit umgehen sollen. Gott will mich belohnen. Irgendwie ein fremdartiger Gedanke für mich, nicht wahr? Wir verstehen, dass wir Sünder sind. Und wir verstehen, dass wir immer noch Fehler machen. Und wir verstehen, dass wir allein durch die Gnade Gottes gerettet sind. Unsere Leistung, unsere guten Werke, unsere Frömmigkeit reichen nicht aus, um uns vor Gott auch nur ein wenig angenehm zu machen. Umso erstaunlicher ist es, wenn wir diese Lehre in der Bibel entdecken und verstehen, dass Gott uns im Himmel für jedes gute Werk, auch das kleinste, auch ein Glas kalten Wassers weitergegeben, sagt Jesus, belohnen wird im Himmel. Und die Bibel berichtet erstaunlich viel über den Lohn im Himmel. Jesus hat ausführlich über dieses Thema geredet, immer wieder. Eine seiner bekanntesten Aussagen zu diesem Thema finden wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 6 ab Vers 19. Lasst uns diesen Text einmal lesen. Matthäus 6 ab Vers 19. Jesus sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Erstens sagt Jesus, dass der Ort, wo wir unsere Reichtümer sammeln, entscheidend ist, wichtig ist. Es gibt zwei Orte, an denen wir Reichtümer sammeln können, sagt Jesus. Der eine Ort ist die Erde und der andere Ort ist der Himmel. Jeder Mensch sammelt entweder hier oder dort oder auch hier und dort. Diese Erde ist der falsche Ort, sagt Jesus, um Reichtümer zu sammeln. Warum? Der Grund dafür ist die fehlende Sicherheit. Der Reichtum hier ist nicht sicher. Das ist, was Jesus uns vermitteln will. Die irdischen Ersparnisse und ihre Guthaben, die verfallen. Zerfallen und verfallen nach relativ kurzer Zeit. Man kann ja sein ganzes Leben dafür einsetzen, um Reichtümer hier auf dieser Erde zu sammeln und irgendwie zu sichern. Und damit sind sehr viele Menschen beschäftigt. Der Reichtum kann aber über Nacht verschwinden, nicht wahr? Manche von uns haben da Erfahrungen gemacht bei einer Währungsreform. Einige von uns kommen aus der Sowjetunion und können ein Lied davon singen. Während der Perestroika war alles weg durch eine Währungsreform. Leute hatten Geld angesammelt, jahrzehntelang für ein Auto und plötzlich über Nacht konnte man sich für dieses Geld vielleicht noch ein paar Brotlaibe kaufen in der Bäckerei. Manche Menschen haben Selbstmord begangen. Wir kennen diese Szenarien. Der Reichtum hier auf dieser Erde kann über Nacht verschwinden durch eine Währungsreform, durch eine Bankenkrise, durch eine Wirtschaftskrise. Nun, das irdische Vermögen ist aber spätestens nach dem leiblichen Tod wertlos. Der Mensch kann seinen Reichtum nicht über die Schwelle des Todes retten. Er kann ihn nicht mitnehmen. Er muss sich für immer von seinem Reichtum trennen. Der irdische Reichtum ist, das sagt uns Jesus, zu kurzlebig, zu flüchtig, zu verderblich. Und die irdische Bank bietet uns keine dauerhafte, bleibende Sicherheit. Sehr eindrücklich schildert uns Jesus diese Tatsache in der Geschichte vom reichen Kornbauer, die sich millionenfach wiederholt hat und wiederholt in unserer Welt. Jeden Tag wiederholt sich diese Geschichte. Lasst uns noch einmal lesen. Lukas 12, ab Vers 16. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheune ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, und das ist das Fatale, du hast es geschafft. Dazu verleitet uns irdischer Reichtum, diesem Reichtum grenzenloses Vertrauen zu schenken. Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du Narr, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Liebe Freunde, das Leben eines Menschen, der nur auf diesem irdischen Reichtum baut und nur hier auf dieser Erde Reichtümer sammelt, wird immer in einer Tragödie enden. Es ist gut, dass wir auf diese Gleichnisse Jesu, auf diese Warnungen unseres Herrn hören. Deshalb ist der Rat Jesu von entscheidender Bedeutung. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Jesus ist der himmlische Vermögensberater. Ja, er ist es. Seine Empfehlung ist Gold wert. Und seine Argumente sind logisch und sie sind eigentlich so überzeugend, nicht wahr? Es ist eine radikale Horizonterweiterung für uns Christen, das, was Jesus uns hier sagt. Wir können hier und jetzt Reichtümer im Himmel sammeln, das ist möglich. Wir können unser irdisches Guthaben, das Gott uns hier zur Verfügung stellt, hier und jetzt auf unser himmlisches Konto überweisen. Es gibt eine himmlische Bank. Und diese Bank bietet eine ewige Sicherheit und ungeahnte Zinsgewinne. Es ist also nicht wahr, dass nach dem Tod alles, was wir hier geleistet haben, gewirkt haben, gesammelt haben auf dieser Erde, verloren ist. Es ist nicht wahr. Es ist auch nicht wahr, dass wir nichts mitnehmen, wenn wir diese Welt verlassen. Es ist vielmehr so, wie Jesus es uns erklärt, dass wir jeden Tag unseres irdischen Lebens etwas überweisen dürfen von hier nach dort, auf unser himmlisches Konto. Und das Guthaben im Himmel gewinnt Zinsen und wird für uns dort aufbewahrt. Wenn wir dort ankommen, werden wir diesen Schatz erhalten. Dieser Schatz wird uns die ganze Ewigkeit hindurch erfreuen und begleiten. Die Möglichkeit, hier und jetzt Schätze im Himmel zu sammeln, die dauerhaft gesichert sind dort, ja, dort sind sie sicher angelegt, sagt uns Jesus, und die mich die gesamte Ewigkeit hindurch begleiten und erfreuen werden, diese Möglichkeit ist einfach fantastisch. Es liegt also nur an mir, ob ich diese Gelegenheit wahrnehme. Es ist immer nur meine Entscheidung, was ich damit mache. Welcher Bank ich vertraue? Vertraue ich der irdischen Bank oder vertraue ich der himmlischen Bank? Es ist meine Entscheidung, ob ich dieser Investitionsempfehlung meines himmlischen Vermögensberaters folge oder ob ich sie in den Wind schlage und sage, naja, hört sich zu gut an, ich warte ab. Ich halte Abstand davon. Meine Entscheidung. Das Ganze ist nämlich, sagt Jesus, eine Herzensangelegenheit. Tatsächlich. Denn er sagt, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Mein Herz und mein Reichtum sind aneinander gekoppelt und können nicht getrennt werden. Du kannst dein Herz nicht von deinem Reichtum lösen. Das Anlegen von Reichtum und Vermögen haben immer mit Vertrauen zu tun. Mit dem Vertrauen in den Vermögensberater, in die Bank, für die er steht und für die er wirbt. Es ist also eine Frage des Vertrauens. Wir sagen des Glaubens. Glaubst du Jesus? Vertraust du Jesus? Nun lasst uns die Frage stellen, wie kann ich denn Schätze im Himmel sammeln, ganz praktisch? Und ich möchte jetzt zu denen reden, die die Frage des Vertrauens geklärt haben. Wenn du die Frage des Vertrauens nicht geklärt hast und Jesus nicht wirklich glaubst und nicht wirklich vertraust, wirst du ihm sowieso nicht folgen. Deswegen möchte ich zu demjenigen reden, der Jesus vertraut. Du sagst dir als Christ, klar, ich glaube Jesus, er hat recht. Und ich will seinem Ratschlag folgen. Ich will Schätze im Himmel sammeln. Ich möchte einen Lohn im Himmel erhalten. Wie kann ich das ganz praktisch tun? Worauf kommt es an? Auch in dieser Frage sind wir nicht ohne Anleitung von Jesus geblieben. Es gibt mehrere Wege, die uns Jesus nennt, die Bibel nennt. Und ich möchte drei dieser Möglichkeiten hier erläutern. Erstens durch Geld. Geben und spenden. Das ist, was wir gerade hier miteinander gemacht haben, indem wir die Kollekte eingesammelt haben. Durch Geld, durch Geben und durch Spenden. Der Ratschlag, die Möglichkeit ist verblüffend einfach und sehr praktisch. In Lukas 12, Vers 33 sagt Jesus Folgendes. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, spendet. Du hast vielleicht zwei Häuser oder zwei Autos, verkaufe eins und spende. Das ist, was Jesus hier sagt. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten. Wir würden heute sagen Portemonnaies, Geldanlagen, die nicht veralten. Einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Das Geben und das Spenden ist also eine sehr praktische Möglichkeit, die jedem von uns, jedem Menschen zugänglich ist. Und durch das Geben und durch das Spenden investieren wir auf unser himmlisches Konto. Praktischer könnte es gar nicht sein, nicht wahr? Wir müssen verstehen, dass wenn wir spenden, tun wir Gott damit keinen Gefallen. Natürlich freut es Gott, wenn du als sein Kind gerne gibst, freigebig bist und mit frohem Herzen gibst. Das freut Gott. Denn nur einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, sagt uns die Bibel. Wenn du mit saurer Miene und mit einer geizigen Haltung gibst, spendest, dann hilft dir diese Spende gar nichts, überhaupt nichts. Sie kommt gar nicht an auf deinem himmlischen Konto. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber das Geben mit der richtigen Haltung, mit der richtigen Herzenshaltung, ist eine fantastische Möglichkeit, die Gott uns allen eingeräumt hat, um Schätze im Himmel zu sammeln. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln. Ich denke, wir machen oft einen großen Fehler, wenn wir spenden. Ich habe mich dabei erwischt und ihr vielleicht auch. Wir tun es mit ernster Miene. Und wir sind vielleicht stolz dabei und meinen, wir tun Gott einen großen Gefallen, wenn wir spenden. Wir haben den Eindruck, als würden wir etwas auf das Konto Gottes überweisen für ihn und Gott würde davon profitieren. Gott braucht unser Geld nicht. Er ist Gott. Ihm gehört die ganze Welt. Ihm gehört mein Geld und dein Geld. Ja, selbst du und ich, wir gehören Gott. Er hat uns gemacht. Alles gehört ihm. Wenn wir geben, dann tun wir nur uns selbst einen Gefallen im Hinblick auf die Ewigkeit. Denn diese Möglichkeit hat Gott ja ausdrücklich für uns selbst eingerichtet. Das heißt ja hier, macht euch Beutel, nicht Gott, nicht jemand anderem, macht euch Beutel, die nicht veralten, macht euch einen unvergänglichen Schatz im Himmel. Also nur du selbst profitierst davon, wenn du mit der richtigen Herzenshaltung spendest. Wie viel sollte man spenden? Wie groß ist eine große Spende? Nun, die Christen reden vom Zehnten, wenn es um Spenden geht. Damit sind 10% des Einkommens gemeint. Das Einkommen von uns allen ist unterschiedlich, aber wir lesen in der Bibel und die Christenheit hat sich so mehr oder weniger, sagen wir mal, darauf geeinigt, dass es gut ist, 10% von seinem Einkommen zu geben. Ein guter Richtwert. Das ist das Mindeste, so sind sich die Christen einig, was ein Christ spenden sollte. Aber leider feilschen die Christen auch um den Zehnten. Die einen sind der Meinung, dass der Zehnte zum Alten Testament gehört. Das ist eine alttestamentliche Praxis und wir Christen sind ja schließlich vom Gesetz befreit. Die anderen meinen, man sollte 10% vom Brutto geben. Wenn schon, denn schon, nehmen wir das Brutto und davon die 10%. Die anderen sagen, nein, es kann nur vom Netto gemeint sein. Denn das ist ja, was ich tatsächlich in der Hand habe, zur Verfügung habe. Die Dritten sind der Meinung, dass der Zehnte von dem Rest gemeint ist, der übrig bleibt, nachdem ich meinen Lebensunterhalt bestritten habe, meine Miete bezahlt habe, mein Auto bezahlt habe, meinen Urlaub bezahlt habe, was dann übrig bleibt, davon 10%. Dabei ist man sich in der Christenheit auch einig, dass die christlichen Gemeinden überhaupt gar keinen Geldmangel hätten und viele Missionsprojekte und andere Projekte mehr finanzieren könnten, wenn die Gläubigen tatsächlich 10% ihres Einkommens in die Gemeinde geben würden. Die First Baptist Church in Dallas, in Texas, die einige von uns besucht haben, ich war auch selbst mehrmals dort in den Gottesdiensten, diese Gemeinde hat ein neues, wunderschönes Gemeindezentrum gebaut, vor etwa 7 Jahren, 8 Jahren vielleicht. Und die Baumaßnahme kostete 120 Millionen Dollar. Das ist eine wohlhabende Gemeinde, es gibt viele Selbstständige dort. Der Bau wurde ausschließlich durch Spenden der Gemeinde finanziert. Und als dieser Kirchenbau dann fertig war, wurde bekannt gegeben, dass die Gemeinde noch 20 Millionen Dollar Schulden hat. Und der Pastor rief die Gemeinde zum Spenden auf an einem ganz bestimmten Sonntag, um diese Schulden irgendwie zu begleichen. Man muss wissen, in den USA spendet man in der Regel nicht per Überweisung, eigentlich ist Überweisung dort gar nicht bekannt. Man legt entweder Bargeld in die Kollekte oder einen Scheck. Es stellte sich heraus, dass an diesem Sonntag ein Scheck von 20 Millionen Dollar in der Kollekte lag. Ein einzelner Scheck mit 20 Millionen Dollar. Was war geschehen? Es hatte sich herausgestellt, dass ein Firmenbesitzer, der zu dieser Gemeinde gehörte, seine Firma verkauft hatte, kurz davor, für 200 Millionen Dollar, ein Ölunternehmen. Und er sah es als seine Pflicht an, den Zehnten zu geben für die Arbeit des Herrn in der Gemeinde. Damit war die Gemeinde auf einen Schlag schuldenfrei. Natürlich war die Höhe dieser Spende auch selbst in Dallas eine Sensation und man hat noch länger davon gesprochen. Aber wie groß war die Spende dieses Millionärs wirklich? Nun, wir können sagen, es waren 10% tatsächlich, aller Achtung, dass dieser Mann es tatsächlich treu so gemacht hat. Doch eine Begebenheit, die wir im Evangelium von Markus finden, hilft uns, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Wie groß ist groß und wie viel ist viel? In Markus 12, ab Vers 41, lesen wir Folgendes. Markus 12, ab Vers 41. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Ich denke, diese Geschichte beschämt die meisten von uns. Wir können mindestens drei wichtige Dinge über das Spenden aus dieser Geschichte lernen. Erstens, wahres Spenden hat immer mit Opfern zu tun. Die Größe der Spende ist nicht so wichtig wie die Tatsache, was diese Spende den Geber gekostet hat. Wahre Großzügigkeit ist ein Opfer, das schmerzt. Zweitens, echte Opferbereitschaft hat immer den Anschein einer leichtsinnigen Waghalsigkeit. Es gab bestimmt genug Kritiker, wenn die davon gewusst haben, was diese Witwe getan hat, die gesagt haben, das ist unvernünftig. Sie hat doch nichts. Wie wird sie morgen leben? Was wird sie essen? Ich denke, viele hätten sie dafür verurteilt, wir vielleicht auch. War es nicht leichtsinnig, von der Witwe alles zu geben, was sie hatte? Sie hätte doch eine Münze geben können und die andere für sich behalten. 50%, das wäre schon viel gewesen. Sie hätte dann immer noch die Hälfte ihres Vermögens gespendet. Aber sie gab alles, was sie hatte. Echte Opferbereitschaft hat immer den Anschein einer leichtsinnigen Waghalsigkeit. Drittens, bei Gott zählt nicht die Größe der Summe, die wir spenden, sondern die Menge des Geldes, das wir zurückbehalten. Ist es nicht seltsam und ist es gleichzeitig sehr ermutigend, liebe Geschwister, dass die Person, die das Neue Testament uns als Vorbild für das Spenden hinstellt und Jesus selbst auch, der gesamten Christenheit als Beispiel für Großzügigkeit für all die Jahrhunderte eine Witwe ist, die nur zwei kleine Münzen gespendet hat. Es war kein Millionär, den Jesus hier als Vorbild hinstellt, sondern eine arme Witwe. Du magst nicht viel haben, was du geben kannst. Vielleicht ist dein Einkommen nur sehr gering. Doch wenn du alles, was du hast, Jesus zur Verfügung stellst, in seine Hand legst, kann er mehr daraus machen, als du dir jemals erträumen oder vorstellen kannst. Nun, aus Gottes Perspektive ist eindeutig geklärt, die Witwe am Gotteskasten hat mehr gegeben als der Millionär in Dallas, auch wenn er vorbildlich gehandelt hat. Ich bin sehr gespannt auf die himmlische Dividende, die diese Witwe in der Ewigkeit erwartet. Ich bin Gott sehr dankbar, liebe Geschwister, dass es auch in dieser Gemeinde Menschen gab und gibt, die nicht nur spenden, sondern auch opfern. Ich weiß noch, als wir dieses Haus gebaut haben, das erste Mal, eine etwas kleinere Version war das, 1987. Wir waren damals etwa 150 Mitglieder, jetzt sind wir etwa 550. Alles, was wir gebaut haben, haben wir in Eigenleistung gebaut und jeder opferte so viel Zeit und Kraft, wie er konnte. und zusätzlich spendete jeder nach seinem Vermögen, nach seinen Möglichkeiten für das Werk des Herrn. Und ich weiß, dass es in dieser Zeit Geschwister gab, die ihr Auto verkauft haben und das Geld der Gemeinde gespendet haben. Ich weiß, dass es andere Geschwister gab, die zur Bank gingen, einen Kredit aufnahmen und dieses geliehene Geld der Gemeinde zur Verfügung gestellt haben, damit dieses Haus gebaut werden konnte. So ist dieses Haus entstanden. So baut der Herr sein Reich. So sammeln wir Schätze im Himmel. So dürfen wir mit einem Lohn rechnen, wenn wir im Himmel ankommen. Doch das Geld, das Geben und das Spenden ist nicht das einzige, nicht die einzige Möglichkeit, Schätze im Himmel zu sammeln. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Die andere, zweite Möglichkeit ist durch Einsatz unserer individuellen Gaben. Gott möchte uns im Himmel alle reichlich belohnen. Es ist sein Herzenswunsch, dass wir reich belohnt werden, wenn wir dort ankommen. Und er hat uns deswegen mit verschiedenen Möglichkeiten ausgestattet, damit wir etwas wirken, gute Werke vollbringen können. Das Geld ist nur eine davon, eine Möglichkeit. Die andere ist der Einsatz unserer individuellen Gaben. Gott hat jedem von uns Gaben und Talente gegeben. Dazu gehören natürlich die ganz normalen, natürlichen Talente und Begabungen, die wir haben, die wir vielleicht in die Wiege gelegt bekommen haben. Dazu gehören aber auch die besonderen geistlichen Gaben, die Gott jedem Christen schenkt, wenn er gläubig wird. Diese Fähigkeiten sind Dienstgaben, so nennt es die Bibel. Tatsächlich, Dienstgaben. Wir dürfen mit diesen Gaben, die Gott uns gegeben hat, dienen, der Gemeinde, den Menschen dienen, in der Mission dienen und somit Lohn im Himmel erwarten für unseren Dienst. Diese Gaben befähigen uns aktiv, am Leben der Gemeinde teilzunehmen. Und sie sind dafür da, dass wir den anderen dienen, nicht uns selbst. Petrus sagt dazu in 1. Petrus 4, Vers 10, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Diese Gaben und Talente sind Pfunde, so kann man es sagen. Jesus erklärt das in einem Gleichnis so, Pfunde, die der Herr uns anvertraut hat, damit wir damit arbeiten und das Gut unseres Herrn vermehren. Und wenn er kommt, wird er uns fragen, wie wir mit seinem Gut gearbeitet haben, wie wir es eingesetzt haben. Er erwartet von uns, dass wir treue Verwalter seiner Güter sind. Leider ist es auch möglich, seine Gaben und Talente zu vergraben, sie zu vernachlässigen, sodass sie gar nicht zum Einsatz kommen, unsere Gaben. Dann, sagt uns Jesus, sind wir untreue Verwalter, wenn wir das tun. Aber wenn wir diese Gaben einsetzen, wird der Herr die Gemeinde durch uns segnen. Er wird dann mit uns und durch uns sein Reich bauen. Und wir selbst, wir werden großen Segen dadurch erleben, hier und jetzt bereits in diesem Leben, ein erfülltes, ein gesegnetes Leben werden wir hier haben und einen großzügigen Lohn im Himmel. Wir alle sind sehr unterschiedlich und doch dienen wir einem Herrn. Und weil wir sehr unterschiedlich sind, hat Gott uns unterschiedlich mit Gaben ausgestattet. Und den Christen in Rom schreibt Paulus im Hinblick auf die Dienste und die Gaben in der Gemeinde Folgendes im Römerbrief Kapitel 12, Vers 4. Er sagt, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Also unterschiedliche Gaben haben wir. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, der gebe mit lauterem Sinn. Das Spenden ist hier gemeint. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Und dann Vers 11, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. So wie das Spenden und das Opfern mit Opfern verbunden ist, so ist auch der Dienst für den Herrn ohne Opfer nicht möglich. Dienen kostet Opfer. Dienen kostet Zeit und Kraft. Dienen kostet Bequemlichkeit, kostet Gesundheit. Es bedeutet Verzicht und Entbehrung. Es kann sogar Verfolgung und Leiden bedeuten. Der englische Prediger Spurgeon schrieb einmal: O gesegnete Axt des Leidens, die mir einen Weg zu Gott bahnt, indem sie die hohen Bäume der menschlichen Bequemlichkeit fällt. Aber treuer Dienst für den Herrn bedeutet auch ewigen Lohn im Himmel. Jesus nennt uns noch eine weitere Möglichkeit, unseren Lohn im Himmel zu vergrößern. Man könnte diese Möglichkeit zusammengefasst so beschreiben: durch tätige Liebe. Liebe verwandelt alles in Gold. Darüber haben wir uns letztes Mal schon unterhalten. Tätige Liebe ist ein Weg, Gott zu dienen und Lohn im Himmel zu erhalten. Bei Gott zählt eigentlich nur der Beweggrund der Liebe für alles, was wir tun. Die Liebe ist erfinderisch und kreativ, auch wenn es ums Dienen geht. Jesus stellt uns konkrete Möglichkeiten vor, wie wir unseren Lohn im Himmel sichern können. Es ist immer wieder die gelebte Gastfreundschaft. Das ist tätige Liebe. Gelebte Gastfreundschaft ist tätige Liebe. Und Jesus sagt zum Beispiel in Lukas 14, Abvers 12, er gibt uns einen sehr praktischen Rat. Vielleicht können wir den sogar heute einige von uns noch umsetzen. Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, ein Abendessen, so lade weder deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Ein sehr praktischer Ratschlag des Herrn, nicht wahr? Jesus erwähnt auch die Feindesliebe im Zusammenhang mit dem Lohn. In Lukas 6, ab Vers 27 sagt er: Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Und nicht zuletzt werden Entbehrungen, Nachteile und Verfolgungen um Jesu Willen im Himmel reich belohnt werden. Lukas 6, Vers 22, Jesus sagt: Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes Willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und eure Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht, tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben sie haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Ein letzter Gedanke, ich schließe damit. Gottes Lohnbuchhaltung ist fair und gerecht. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie geht es dir bei diesem Thema? Motiviert dich der Gedanke an den Lohn im Himmel? Oder vielleicht bist du müde geworden vom Geben, vom Dienen? Vielleicht opferst du dich seit Jahren auf. Du dienst hinter den Kulissen vielleicht, im Hintergrund, ungesehen, bekommst selten, wenn überhaupt, Anerkennung. Vielleicht bist du entmutigt und frustriert und denkst, dass dein Einsatz und dein Dienst keinen interessieren und keine Bedeutung haben. Dann will ich dir Mut machen, nicht aufzugeben. Denn Gottes Lohnbuchhaltung ist sehr genau, sie ist fair und sie ist sehr gerecht. Die Christen, an die der Hebräerbrief geschrieben ist, die waren auch müde und entmutigt und wollten einiges aufgeben. Und an sie schreibt dann der Autor des Hebräerbriefes und sagt in Hebräer 6, Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Darüber schreibt Max Lucado in einem seiner Bücher Folgendes. Er sagt, die Kleinen werden groß sein. Die Vergessenen, der Vergessenen wird gedacht werden. Die Unauffälligen werden gekrönt werden und die Treuen geehrt. Ihr Tag kommt. Was die Welt übersehen hat, an das hat ihr Vater gedacht. Und schneller, als sie es sich vorstellen können, werden sie von ihm gesegnet werden. Nach 40 Jahren im Missionsdienst in Afrika wurde Henry Morrison krank und er musste nach Amerika zurückkehren. Als dieser große Ozeandampfer dann schließlich am New Yorker Hafen anlegte, hatte sich eine riesengroße Menschenmenge gesammelt, am Ufer zusammengefunden, um einen anderen Passagier an Bord willkommen zu heißen. Morrison sah zu, wie Präsident Theodore Roosevelt nach einer Safari in Afrika zurückkam und ihm wurde eine riesengroße Feier vorbereitet am Ufer. Henry Morrison wurde sehr traurig und betroffen, von Verbitterung ergriffen. Und in seiner Enttäuschung wandte er sich an Gott und sagte, Gott, ich bin nach so vielen Jahren treuen Dienstes auf dem Missionsfeld in Afrika nach Hause zurückgekommen und niemand ist da, um mich zu begrüßen. Der Präsident kommt nach einer Vergnügungsreise nach Hause zurück und ihm wird ein riesiger Empfang vorbereitet. Aber dann hörte Morrison eine leise Stimme in seinem Inneren, die zu ihm sagte, aber Henry, du bist ja auch noch nicht zu Hause. Das gilt auch für uns, liebe Geschwister. Wir sind noch nicht zu Hause. Wir wollen uns nicht davon ablenken lassen, was mit den anderen passiert. Wir wollen Jesus dienen und ihm treu nachfolgen. Und wenn er kommt, dann wird er uns für den treuen Dienst belohnen. Amen.